Ich sage immer zu meinem Patienten, wir müssen jetzt erstmal mit ihrem Stoffwechsel wieder die Friedenspfeife rauchen. Und dann kann man peu à peu den Stoffwechsel neu einstellen. Aber viele Menschen denken dann, ja okay, jetzt mache ich das mal 3 Wochen, aber jetzt fahre ich in Urlaub und jetzt ist mir alles scheißegal und komme mit 5 Kilo wieder zurück. Warum? Weil das Gehirn sagt, Alter, die Nummer kenne ich.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Wir sprechen heute über die Stoffwechselrevolution. Abnehmen durch das Essen von vielen Kohlenhydraten. Das geht tatsächlich sogar ohne Jojo-Effekt, sagt die renommierte Stoffwechselexpertin und Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski. Mehr noch, Low Carb, Intervallfasten und Co. können dagegen langfristig sogar zu Gewicht führen. Ich freue mich auf dieses wirklich spannende Thema und dass sie heute mein Gast ist. Ganz herzlich willkommen hier im Bunte Wipgloss Podcast. Liebe Daniela, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Daniela, das ist ein unfassbar spannendes Thema, weil, glaube ich, jeder, der das hört, erstmal denkt, hä? Kohlenhydrate, die machen doch dick. Warum haben Kohlenhydrate denn einfach mal vorweggeschoben so einen schlechten Ruf, nenne ich es jetzt mal?
Ja, also ich persönlich habe schon als Studentin, und das war in den 90er Jahren, gewusst, dass das eher gefährlich ist, Low Carb zu essen. Einfach, weil ich die Biochemie des Menschen liebe und weil mich das im Studium auch wirklich sehr, sehr angefixt hat, ja, einfach zu erkennen, was macht der Körper denn mit dem Stück Brot, was wir sozusagen essen. Und habe dann eben sehr schnell angefangen, Patienten zu betreuen, gerade auch in der Orthopädie, bei denen immer gesagt wurde, ja Mensch, Sie haben Rückenschmerzen, essen Sie einfach weniger, Sie müssen abnehmen. Und die Menschen haben dann immer gesagt, aber Herr Doktor, ich esse ja kaum noch. Und dann haben die Ärzte immer gesagt, ja, so nach dem Motto, glaubt man nicht. Und ich habe damals dann zu meinen Kollegen gesagt, die haben möglicherweise recht. Ja, es kann sein, dass sie einfach mittlerweile zu wenig essen und der Körper genau deswegen aufgehört hat zu arbeiten, und habe mich dann immer mehr mit diesem Thema beschäftigt und habe dann 2006 meine Praxis eröffnet und habe seitdem 15.000 Patienten behandelt, die wirklich, und das ist auch das Schöne, ich stehe dafür, dass man zu mir kommt, wenn man alles schon ausprobiert hat und wirklich gar nichts mehr geht. Und ich habe auch sehr früh versucht, wie kann ich den Stoffwechsel überhaupt darstellen, ja, ohne sozusagen den Leuten Angst zu machen. Wie kann ich ihn bildlich darstellen, um ihn den Patienten zu erklären? Und habe ja dann auch mehrere Messmethoden in die Praxis aufgenommen und habe ganz brav, weil ich habe sehr viele Kinder aufgezogen,
3 Jungs, größter Respekt.
Ich hatte in den Stoßzeiten sogar 6 Kinder zu Hause. Wir waren eine große Patchwork-Familie. Da sind nochmal 3 Mädchen.
Noch größerer Respekt.
Genau. Und ich habe sozusagen alle Trends, ja, mit ganz knirschenden Zähnen durchgestanden. Fasten, Low Carb, und hatte die Patienten immer hier. Und auch als Intervallfasten aufkam, habe ich noch zu meinem Lebensgefährten gesagt, der heute leider nicht mehr lebt, in 3 Jahren ist meine Praxis voll mit Patienten, die am Intervallfasten gescheitert sind. Ja, also Kohlenhydrate, wir brauchen sie einfach. Was die Menschen am wenigsten wissen, ist, dass unser Gehirn hauptsächlich Kohlenhydrate verstoffwechselt. Eigentlich fast nur. Und zwar reine Glucose. Und Glucose haben wir natürlich in Marshmallows und im Vollkornbrot. Da kommen wir noch später zu. Aber das Gehirn verbraucht am Tag Minimum 130 Gramm reinen Zucker. Im Notfall kann das Gehirn natürlich auch kurzzeitig Laktat verstoffwechseln, gerade so bei den Marathonläufern oder auch Ketone. Ketogene Diät kennt man, aber Ketone entstehen nicht einfach mal so in 5 Minuten, wenn ich nichts esse, sondern der Körper braucht, um sich umzustellen. Und Ketone verbrauchen mehr Energie, um hergestellt zu werden. Und ich sage immer so schön, hast du vielleicht noch mal ein Buch gelesen, wir bekommen die Lebensenergie eben nicht aus der Steckdose. Das heißt, unser Körper muss wirklich alles bezahlen. Jeden Blick, jedes Wort, was wir hören, jeden Atemzug, jeden Herzschlag, rund um die Uhr unsere Organe am Laufen halten, entgiften, Immunsystem, Verdauung, einfach alles, Wachstum, Regeneration, einfach alles. Wir sind eine Geldmaschine. sozusagen, die selbstständig funktionieren muss, um gesund zu bleiben. Und wie jedes selbstständiges Unternehmen gibt es auch bei uns eine Geschäftsführung und die sitzt halt hier oben. Und das ist auch meines Erachtens der einzige Grund, warum es die Evolution bis hierher überhaupt durchgelassen hat. Weil wir können nicht besonders hoch springen, wir können nicht besonders weit laufen, wir haben kein besonders dickes Fell oder können Tiere mit unserem Gebiss erlegen. Das heißt, was uns weitergebracht hat, war dieses kleine Gehirn, das ganz egoistisch in der Lage ist, sich permanent am Leben zu halten, egal wie.
Das hast du so schön gesagt. Ich habe eine richtige Gänsehaut. Also man klebt an deinen Lippen. Ja, das ist spannend. Das so, glaube ich, haben es die wenigsten überhaupt schon mal betrachtet, genau. Daniela. Und trotzdem, du hast natürlich als Medizinerin den weisen wissenschaftlichen Blick. Warum ist denn trotzdem bei uns das so ein, ich nenne jetzt mal Mythos oder so etwas Festgefahrenes in unserer Gesellschaft, das für die meisten Kohlenhydrate ja irgendwie was Böses ist. Man unterscheidet ja mittlerweile auch schon zwischen guten und schlechten Kohlenhydraten.
Das kann man auch.
Aber eben so grundsätzlich sind ja die meisten, dass man sagt, oh ja, aber also wenn man es weglassen kann, wäre schon ganz gut.
Ja, also man kann auch da differenzieren, weil die seriöse Wissenschaft, ja, die wirklich auch in den Unikliniken stattfindet und natürlich oftmals nicht im Podcast oder in der Boulevardpresse ist, die sind schon längst auf einem anderen Weg, schon ganz, ganz lange. Aber, und das ist der größte Fehler, was ich auch wirklich kritisiere und weswegen ich jetzt, wo meine Kinder aus dem Haus sind, nach raus gehe.
Jetzt haust du
aber auf
den Tisch.
Jedes Gewichtsproblem, jede Störung wird immer von außen von der Ernährung betrachtet. Mhm. Und das ist einfach ein ganz großer Fehler. Wir wissen bis heute nicht, was ist die beste Ernährung. Wir wissen bis heute nicht, wie müsste sich ein Mensch ernähren, um nie Übergewicht zu bekommen. Also können wir auch nicht wissen, wie sich Menschen ernähren, um dauerhaft schlank zu bleiben. Wir sprechen heute auch in der Wissenschaft von personalisierter Ernährungstherapie. Der Punkt ist, immer wenn jemand ein Gewichtsproblem hat zum Beispiel, geht man immer davon aus, dass er das mit der Ernährung lösen kann. Und da er das mit der Ernährung lösen kann, wird auch jedem dicken Menschen unterstellt, dass er maßlos ist, dass er falsch ist, dass er zu viel ist, dass er zu faul ist. Und das ist einfach bei ganz vielen Menschen absolut falsch. Das ist eine Stigmatisierung und das ist einfach auch eine Frechheit, muss man sagen. Ja, weil das Übergewicht geht von unserem Gehirn aus. Wir kennen alle Menschen, die immer schlank sind, viel Alkohol trinken, gut leben, Schokolade essen, Marshmallows essen, auf die Ernährung überhaupt nicht achten. Und wir kennen auch ganz viele Menschen, die ständig seit Jahrzehnten kämpfen, um wieder abzunehmen, die sich durch eine Diät nach der anderen quälen und am Ende immer kränker und dicker wieder rauskommen. Und noch immer herrscht die Meinung, die machen etwas falsch. Und das stimmt einfach nicht, dass jemand dick werden kann, der sich nicht bewegt, der wirklich immer zu viel ist. Das ist trivial. Ja, das ist für meine Arbeit aber langweilig, weil das wissen wir schon seit Jahrzehnten. Aber dass ganz viele übergewichtige Menschen überhaupt nichts dafür können, auch durch die ganzen Mythen, die letztendlich nie wissenschaftlich eindeutig belegt wurden, immer dicker werden, weil ihnen die immer wieder als das Nonplusultra verkauft werden. Ja?
Lasst uns hier einen kurzen Break machen. Wenn wir über unsere Haut sprechen, dann kennt jeder diese Situation. Du hast ein wichtiges Date, bist auf einem tollen Event eingeladen oder der neue Job steht an und zack, genau dann kündigt sich so ein nerviger, fieser Pickel an. Klassiker, oder? Da kommt unser heutiger Podcast-Partner ins Spiel. Neutrogena hat eine SOS-Lösung entwickelt, auf die du dich verlassen kannst. Die Anti-Pickel-Plus-Patches. Die sind super dünn, wirken schnell und es gibt sie ab sofort im Handel. Und sie sind übrigens schon die Nummer 1 unter den Pickel-Patches, die Dermatologinnen und Dermatologen in den USA empfehlen. Sie saugen die Unreinheiten so richtig schön auf und helfen wissenschaftlich belegt, die Größe von Pickeln schon nach der ersten Anwendung zu reduzieren. Also, wie funktioniert's? Patch auf gereinigter, trockener Haut aufkleben, dann über Nacht drauflassen, mindestens ja so 8 Stunden. Das Patch wird dann weiß und dann siehst du, es hat gearbeitet. Und last but not least, morgens wieder abziehen und staunen. Das Beste, die Patches helfen nicht nur gegen Pickel selbst, sondern schützen auch davor, dass ja, wir dran rumdrücken und damit beugen sie eben auch lästigen Pickelmalen vor. Also eine Win-Win-Situation für alle. Probier's doch gerne mal aus und sag den Bad Skin Days endlich Bye-Bye. Mehr Infos zu den ultradünnen Anti-Pickel-Plus-Patches von Neutrogena, den Expertinnen und Experten für unreine Haut, gibt's wie immer bei uns in den Shownotes. Gehen wir es mal, Daniela, praktisch an. Mhm. Wenn du jetzt sagst, Kohlenhydrate, die sind gar nicht so böse wie ihr Ruf. Im Gegenteil, damit kann man gut und gesund abnehmen, auch ohne Jojo-Effekt, der überall mitschwingt bei einer Diät. Den kann man dadurch auch mit vermeiden. Menschen, die zu dir kommen, die sagen, ich habe alles versucht, Daniela, es funktioniert nichts. Wenn du sagst, der Weg kann funktionieren, wie würde das dann aussehen?
Also ich gehe ja immer davon aus, Übergewicht ist ein Stoffwechselproblem. Ja, und keiner kommt in meine Praxis, zahlt Geld, wenn er genau weiß, warum er zu dick ist. Dafür stehe ich gar nicht. Da kann man andere Dinge ausprobieren. Es ist so, dass ich sozusagen, wie ich sagte, wir bekommen den Strom nicht aus der Steckdose. Das Gehirn braucht Zucker, reinen Zucker am Tag, ist es ja so, dass die meisten Menschen immer noch denken, wenn sie wenig essen, wenn sie die Kohlenhydrate weglassen, dann nehmen sie ab. Und das haben sie natürlich alles versucht, weil egal welche Diät ich mache, sie hat immer einen Energieentzug. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass das Gehirn immer für seine Bezahlung sorgt, immer für seine Versorgung sorgt, müssen wir auch von der Evolution her, sonst würde nichts mehr gehen. Mhm. Ja, dann kann das Gehirn oder der Körper von verschiedenen Sachen Nahrung oder Zucker herstellen. In erster Linie natürlich durch unser Einkommen. Das ist das Einzige, was wir an Gehalt unserem Körper bezahlen, das ist die Nahrung. Wenn aber die Einnahmen nicht die Ausgaben decken, könnte der Körper an sein Fett gehen. Er könnte auch aus Fett Zucker herstellen. Aber sein Fett ist sein Konto, sein Sparbuch, seine Energiereserve. Wer geht denn ständig an sein Konto, wenn die Einnahmen ständig wegfallen oder miserabel sind? Und dann hat der Körper noch die Möglichkeit, aus seinen Muskeln Zucker herzustellen. Das ist sozusagen sein Überziehungszins, sein Dispo-Kredit. Will aber keiner, weil wir brauchen die Muskulatur natürlich für tausend andere Dinge, auch unsere Eiweiße. Und dann kann der Körper auch noch seine Ausgaben reduzieren. Heißt, das Gehirn kann den Sparmodus ausrufen. Also er hat ganz viele Möglichkeiten zu überleben, weil wenn immer wenig Essen zum Abnehmen führen würde, dann hätten wir leider oder Gott sei Dank keine Zeugen aus Kriegsgefangenschaft, die über Jahre jeden Tag schwer körperlich arbeiten mussten, um eine Chance zu haben zu überleben und immer viel zu wenig Nahrung bekommen haben. Unser Gehirn ist irre klug. Wenn ein Gehirn spart, dann kann er ja nicht jeden zweiten Herzschlag ausfallen lassen. Kann ja auch nicht uns 2 Stunden am Tag erblinden lassen oder die Leber in den Urlaub schicken. Sondern der Körper spart am Immunsystem, an den Muskeln, an den Gelenken, an der mentalen Kraft. Wie viele Menschen gehen zum Psychologen mit einem Burnout, weil sie einfach schlapp sind, keine Energie mehr haben, dann wird viel schneller eine Depression diagnostiziert als möglicherweise ein komplett runtergerockten, sparsamer Stoffwechsel. Und ich schaue mir das einfach an. Ich vermesse mit einer Spirometrie den Stoffwechsel und schaue...
Was ist eine Spirometrie?
Spirometrie ist eine Atemgasanalyse. Und zwar kann man schauen, wie bezahlt dein Körper sein Leben in Ruhe. Die Patienten setzen sich hin, mitten am Tag, kommen hier rein, egal wie sie gegessen haben. Und dann bekommen sie eine Spirometrie, weil ein Stoffwechsel, der wirklich funktioniert, würde, sobald man sich hinsetzt, in die Fettverbrennung gehen. Das heißt aber nicht, dass sie dann abnehmen, weil in Ruhe verbrauchen wir sehr wenig. Aber der Körper geht in die Fettverbrennung, um die Kohlenhydrate für die Bewegung, für die aktive Phase des Tages zu schützen. Und gleichzeitig kann man mit dieser Atemgasanalyse sehen, auf welchem Leistungsniveau arbeitet eigentlich der Stoffwechsel. Und wenn man dann so ein paar hunderttausend Vermessungen gemacht hat, dann kann man das sehr, sehr gut sehen. Und dann bringen unsere Patienten auch immer eine lange Anamnese mit, wo ich genau im Vorfeld schon gefragt habe, wie oft Diäten, wie lange Diäten, welche Diäten, wie ist der Alltagsstress, wie ist der psychosoziale Stress, wie ist das Schlafverhalten, also kommen die Leute mal runter, sind sie glücklich im Leben. Das sind alles Sachen, die ich vorher evaluiere, plus das Ernährungsprotokoll, ja, weil auch da gibt's Klassiker, können wir später noch drüber reden. Und dann habe ich noch eine Waage, die hat elektrische Ableitung, nennt sich Bioimpedanzvermessung. Das ist eine sehr große, sehr, sehr tolles Gerät. Das vermisst den Körper mit elektrischem Strom. Und dann können wir genau sehen, wie viel von meinem Körpergewicht ist Muskulatur, wie viel ist Körperfett, wie ist es verteilt, wie viel habe ich an Bauchfett, an gefährlichem Bauchfett und wo ist eigentlich der realistische Bereich. Und dann ist es so, dass wir dann alles übereinander legen und mit den Patienten das wirklich durchgehen. Und die meisten Patienten essen alle viel zu wenig, weil sie Angst haben, immer dicker zu werden. Und was sie zu weit über 90% wirklich weglassen, sind die Kohlenhydrate. Was aber dann dazu führt, dass sie nachmittags massiven Heißhunger haben und dann eben doch auch mal die Süßigkeiten essen, was eher die schlechteren Kohlenhydrate werden, weil sie viel schneller ins Fett gehen. Ja, also ich sage immer, der Körper kann seine ganzen Energiedefizite selber ausgleichen. Wenn ich kein Frühstück esse und ich habe kein Übergewicht, dann würde mein Körper die 3 Scheiben Brot, die ich nicht esse, aus dem Fett bezahlen. Wenn ich dann abends die Hauptmahlzeit habe, was sehr typisch in Deutschland ist, und ich esse 2 Teller Spaghetti, würde mein Körper, wenn ich kein Gewichtsproblem habe, die überschüssige Energie in Wärme umwandeln und ausleiten. Das heißt, der Körper kann das alles selber wuppen. Habe ich aber ein Gewichtsproblem, heißt das, ich habe ein Stoffwechselproblem. Mein Stoffwechsel ist schon umgestellt. Der ist sozusagen schon umgebaut worden. Dann kann es passieren, dass wenn ich nicht frühstücke, meine Leistung runtergeht, der Körper die Fettverbrennung einstellt und versucht, das Mindeste nur aus der Muskulatur zu nehmen. Wenn ich dann abends die Hauptmahlzeit esse, was aber über den Tag gesehen gar nicht so viel ist, dann kann der Körper, weil abends ist der Stoffwechsel immer langsamer, das, was zu viel ist, peu à peu aufbauen, zumal man ja dann auch schlafen geht.
Also sehr spannend. So hat, glaube ich, noch niemand, würde ich jetzt mal behaupten, ich auf jeden Fall noch nicht, mich mit dem Thema Abnehmen und was da in unserem Körper passiert, beschäftigt. Deswegen danke für diese Einblicke, Daniela. Ich finde es super spannend. Ich habe mich die ganze Zeit, aber auch bei dem, was du gerade erzählt hast, gefragt. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe kein Problem mit Übergewicht. Ich denke mir manchmal so, auch so 2-3 Kilochen weniger wären auch okay, ja, ist jetzt aber auch nicht dramatisch. Ich würde jetzt trotzdem bei mir sagen, wenn ich jetzt die Woche über, ich liebe Spaghetti Bolognese, vor allem wenn sie meine Mutter macht, die gibt's bei uns dann auch mal 2-3 Tage, weil da wird dann wirklich so ein Familientopf gemacht und die esse ich gerne dann auch tatsächlich mittags und abends, ja, so, weil mittags geht's schnell und abends auch, vor allem mit Kindern. Ich würde dann trotzdem am Ende der Woche sagen, ich merke schon, da ist der Bauch schon mehr da tatsächlich, als wenn ich jetzt abends, sag ich mal, gedünstetes Gemüse esse. Ja, so.
Okay.
Also ich versuche es jetzt mal einfach runterzubrechen, weil du ja gerade gesagt hast, der Körper eines Menschen, der keine Probleme damit hat, der kann das gesund quasi ausgleichen. Ich würde aber schon auch bei mir sagen, das sieht man dann doch, wenn ich viele Kohlenhydrate abends esse. Ja? Oder sagst du, Ansichtssache und in ein paar Tagen wieder vorbei?
Na, das kommt drauf an. Wenn du in Summe dein Gewicht stabil hältst, ja, also wenn du, sagen wir mal, wirklich 3-mal die Woche Spaghetti Bolognese abends gegessen hast und sagst, boah, ja, das merkt man, hab diese Woche gut gegessen und die nächste Woche wieder anders verläuft und sich das Ganze wieder ausgleicht und du Pi mal Daumen ein stabiles Gewicht hast und auch ein gutes Körpergefühl, dann kann man das machen. Wenn aber jede Woche ein Kilo hängen bleiben würde, dann würde ich drüber nachdenken. Und das ist eben immer der Punkt. Menschen, die Übergewicht haben, nehmen oftmals nur noch wegen der Ausnahmen hinzu. Die können einen ganzen Monat auf ihre Ernährung achten. Und dann sind sie mal eine Woche irgendwie im Urlaub, haben Familienfeiern und sagen, mein Gott, heute ist es mir mal egal. Und dann haben sie am nächsten Tag ein ganzes Kilo drauf und das kriegen sie nicht mehr runter, weil sich das Gehirn nicht lumpen lässt. Man muss einfach wissen, wenn wir im Leben mit unseren Einnahmen nicht unsere Ausgaben monatlich decken können, würde uns unser Gehirn zwei Ratschläge geben. Der erste Ratschlag wäre, mehr Geld zu verdienen, klar, wenn ich mehr ausgebe. Mhm. Wenn das aber nicht geht, wäre sein zweiter Ratschlag, weniger Geld auszugeben. Mhm. Und jetzt, welchen plausiblen Grund sollte es geben, dass das Gehirn in seinem eigenen Überlebensmodus eine andere Rechnung aufmacht? Und das Witzige ist, in der Gehirnforschung ist das schon lange belegt worden. Das Gehirn regelt den Blutzuckerspiegel. Das heißt lange nicht, dass wir nicht gesund essen sollten. Das hat ganz viele andere Gründe. Das Biom im Darm, Vitamine, Mineralien. Aber man muss wissen, dass das Gehirn eine ganze Tafel Schokolade direkt sich hochordern kann, ohne den Blutzuckerspiegel auch nur ein bisschen nach oben zu korrigieren. Je nachdem, wie der Bedarf des Gehirns ist. Mhm. Und das ist eben das, was so fatal ist. Jedes Problem wird erstens so besprochen, als hätte man einen perfekten Stoffwechsel. Ein perfekter Stoffwechsel nimmt ab, wenn ich ihm Kohlenhydrate entziehe. Ist doch klar, der nimmt auch ab, wenn ich ihm Fett entziehe. Ja, also wenn der biochemisch hervorragend funktioniert, dann funktioniert das alles. Nur ein bereits gestörter Stoffwechsel hat keinen perfekten Stoffwechsel mehr. Und dem dann Ratschläge zu geben, als hätte er ihn, ist einfach falsch.
Spannend. Und das ist ja eigentlich der Kasus Knaxus.
Das ist der Kasus Knaxus. Mhm. Und es ist vor allen Dingen auch falsch zu sagen, ich reguliere den Blutzuckerspiegel über die Ernährung. Mhm. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Wer das behauptet, hat die Rechnung ohne sein Gehirn gemacht. In erster Linie reguliert das Gehirn den Blutzuckerspiegel, weil das Gehirn misst jede Sekunde nach, wie viel Zucker ist im Blut, weil es verbraucht ja nur Zucker, und wie viele Energiereserven auch in Form von Fett habe ich im Körper. Das Gehirn ist immer informiert, was da ist. Mhm. Und wenn wir einen Blutzuckerabfall haben, dann reagiert das Gehirn sofort. Dann wird die Bauchspeicheldrüse geblockt. Ja, dann wird man sagen, du hältst jetzt mal die Klappe, weil jeder Zucker, der reinkommt, geht eben nicht in die Muskelmasse oder ins Fett, sondern kommt zu mir nach oben. Dann werden die Stresshormone mobilisiert, Cortisol, Noradrenalin. Mhm. Die sorgen dann über die Gegenspieler von Insulin dafür, dass die Kohlenhydratreserven aus der Leber, das Glykogen, abgebaut wird. Das heißt, das Gehirn entscheidet in allererster Linie. Deswegen sage ich immer, Glukosetrick lässt grüßen. Für viele Menschen, die immer so essen, dass sie niedrigen Blutzuckerspiegel haben, die haben mitunter das Problem, dass sie A, nicht mehr abnehmen können und B, immer dicker werden, weil es eben auch nicht gesund ist. Und deswegen, dieses ganze Übergewichtsthema muss komplex und individuell betrachtet werden. Einer nimmt zu, weil er zu viel isst und sich zu wenig bewegt. Der andere nimmt zu, weil er zu wenig isst und sich zu viel bewegt.
Wahnsinn.
Der eine nimmt zu, weil er Kraftsport macht, ja, und der andere nimmt ab, weil er nur Ausdauersport macht. Und man kann den Stoffwechsel sich heute bildlich herleiten. Man muss natürlich Ahnung haben und man muss auch Erfahrung haben, wenn man 300, 400, 500.000 Stoffwechsel gesehen hat. Dann kann man eigentlich schon die zweite Messung per Hand aufmalen, weil es auch ein Erfahrungswert ist. Mhm. Aber es ist mir ganz, ganz wichtig, ich wollte nicht das 100. Diätbuch schreiben, ja, sondern ich wollte das Ganze wirklich mal von der anderen Seite betrachten und wirklich es mal so aufschreiben, wie es wirklich ist und wie es auch schon in Unikliniken seit Jahren diskutiert wird. Aber es lässt sich nicht gut verkaufen.
Die Wahrheit ist immer schwierig, Daniela, du weißt, die Wahrheit ist immer schwierig.
Aber es ist mir ehrlich gesagt egal, da sage ich mir immer, ich bin 53, ich habe so viel erlebt in meinem Leben, ja, und also, es ist mir egal.
Ich finde es super spannend, weil es einfach ein komplett anderer Ansatz ist und es sich ja auch sehr logisch erklären lässt, wenn man alles probiert hat, genau. dass eben nichts funktioniert, dass es da einen anderen Ansatz oder einen anderen Hintergrund oder irgendeinen Trigger geben muss, der anders funktioniert. Und das hast du ja gerade ganz spannend beschrieben. Um da anzuknüpfen nochmal, der Stoffwechsel ist das A und O.
Ja.
Ja. Kann man denn sagen, wenn der eben nicht mehr gut funktioniert, wie könnte man seinen Stoffwechsel boostern? Oder gibt es Kohlenhydrate, die echte Stoffwechselbooster sind?
So ja, umgefragt. Also erstmal ist es natürlich so, wenn ich sozusagen ein Stoffwechselproblem habe, weil ich jahrelang Low Carb gegessen habe oder ich ständig Kohlenhydrate meide, dann ist es ja natürlich klar, dass sich mein Gehirn unglaublich gut ausgleichen lässt, wenn ich Kohlenhydrate hinzugebe, wenn mein Gehirn nicht permanent das Gefühl hat, dass es auf Sparflamme laufen muss. Dann kommt natürlich hinzu, dass man schon überlegen muss, wann gibt man die Kohlenhydrate dazu, wann benötigt der Kopf, der Körper die meiste Energie. Und das ist immer morgens, vormittags, mittags und am Abend. Es gibt nicht umsonst den alten Spruch, frühstücken wie ein Kaiser, mittags wie ein König. Der Punkt ist immer, wenn ich kein Problem habe, kann ich machen, was ich will, weil mein Stoffwechsel funktioniert wie aus dem Bilderbuch. Habe ich aber ein Problem, muss ich anfangen, manuell gut zu bilanzieren. Und dann kommt noch hinzu, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, unser Stoffwechsel lernt. Und zwar von Beginn des Lebens an. Ist ja klar, ne? Wenn wir zum Beispiel mal auf der Straße vielleicht überfallen werden an der Hauswand, werden wir den Rest unseres Lebens Hauswände meiden. Das ist in uns drin. Lesen muss man uns auch nur einmal beibringen. Und selbst wenn wir 5 Jahre kein Buch gelesen haben, bestimmte Dinge verlernen wir nicht mehr. Verhaltensmuster. Diäten, Verhaltensmuster, mentaler Stress, ja, sind alles Verhaltensweisen, die unser Gehirn immer lernt und abspeichert. Und auch Diäten, Energieentzüge, Low-Carb-Geschichten speichert das Gehirn ab. Da gibt es richtige Zellen, die wie Merkzettel in jedes Gewebe geschickt werden. In die Muskeln, ins Fett, in das Rückenmark. Das können ganz viele Menschen bestätigen, die schon alle Diäten gemacht haben. Die machen eine Diät, die ganz neu ist und die funktioniert hervorragend. Dann denken sie, boah, jetzt weiß ich, wie es geht. Wenn Sie dann wieder zunehmen, machen Sie genau dieselbe Diät und merken plötzlich, hallo, es geht gar nicht mehr so gut wie beim ersten Mal. Und deswegen haben die Menschen am Schluss alles ausprobiert. Weil wenn es immer die eine Diät gäbe, die immer wieder die 10 Kilo runterholt, würde man ja bei der einen bleiben. Geht aber nicht, weil das Gehirn sich nicht lumpen lässt. Es weiß irgendwann, mit Kalorienzählen umzugehen. Es weiß irgendwann Low Carb. Es kennt es alles. Und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, unser Körper, unser Stoffwechsel lernt nicht nur im Laufe des Lebens. Er wird auch konditioniert. Er wird trainiert. Und dann haben wir eben noch das Problem, dass wir älter werden.
Leider wie bei allem, ja. Irgendwo spielt es immer rein.
Deswegen, auch das ist in meiner Arbeit immer ein ganz großes Thema, weil natürlich Menschen, die schon 30 Jahre ein Gewichtsproblem haben, oft vor mir sitzen und denken, ich weiß jetzt, wie es geht. Wenn ich ihnen aber sage, dass das, was wir hier machen, eine grundsätzliche Entscheidung ist und dass die Veränderungen für immer bestehen bleiben müssen, dann werden manche sogar sauer, weil sie wollen einfach die einfache Lösung. Dann sage ich immer zu meinen Patienten, die haben sie aber schon vor mir zigmal ausprobiert und sie sitzen jetzt trotzdem hier. Das heißt, ein Stoffwechsel, der bereits seine Erfahrung gemacht hat, der bereits ausgebildet ist auf Diäten, auf Entzug, den muss man wirklich peu à peu aus dieser Sackgasse wieder herausführen. Man muss aber wissen, dass er das Gelernte nie wieder vergessen wird. Sondern ich sage immer zu meinem Patienten, wir müssen jetzt erstmal mit ihrem Stoffwechsel wieder die Friedenspfeife rauchen. Und der muss anfangen, ihnen zu vertrauen. Und dann kann man peu à peu den Stoffwechsel neu einstellen. Aber viele Menschen denken dann, ja okay, jetzt mache ich das mal 3 Wochen, aber jetzt fahre ich in Urlaub und jetzt ist mir alles scheißegal und komme mit 5 Kilo wieder zurück. Warum? Weil das Gehirn sagt, Alter, die Nummer kenne ich. Ja, wer weiß, was jetzt wieder kommt.
Aber wie kann ich denn dann jeder, weil du gerade gesagt hast, okay, man muss den Körper dann langsam auch wieder an zum Beispiel Kohlenhydrate ranführen, wenn er das einfach überhaupt nicht mehr kennt über zig Jahre. Gibt es denn Kohlenhydrate, die du empfehlen würdest? Also sagst du, es ist total egal, ob man mittags eine Pasta Carbonara mit Sahnesoße und weiß ich nicht was isst, oder ist es besser ein Süßkartoffelstampf? Wie würde man da ansetzen?
Also die größten Kritiker und die größten Beleidigungen höre ich ja meistens von meinen Kollegen sozusagen. Ja, ich sage immer, die Pasta Carbonara kann auch mal sein. Ich gehe anders an die Sache ran. Ich gucke mir an, wie ist der Alltag des Patienten, was macht er bisher falsch. Dann kann ich mir schon überlegen, wie ist der Stoffwechsel konditioniert. Ich sage jetzt einfach mal Beispiele. Morgens, wenn Patienten eine schlechte Fettverbrennung haben und ein hohes Übergewicht und eigentlich gar nicht so viel essen, müssen meine Patienten wieder lernen, richtig kohlenhydratreich zu frühstücken. Und unter 3 Scheiben Brot geht gar nichts. Und die großen Männer oder die großen kräftigen Frauen können dann auch schon mal bei 5 Scheiben landen. Vom Frühstück kann man nicht dick werden. Was man morgens in den Ofen legt, ist abends immer verbrannt. Man muss immer sagen, es ist Nahrung. Ja, Nahrung. Habe ich vorhin schon gesagt, dass 10 Minuten psychosozialer Stress so viel Zucker im Kopf verbraucht, wie 75 Gramm Weißbrot hat? Wow. Irre, oder? Irre, das ist so, das sind Studien, die gibt es wirklich, sind experimentelle Studien, die das belegt haben.
Das heißt, du würdest auch nicht unterscheiden, dass du sagst, es können ruhig 3 Scheiben Brot sein,
ja, aber
es müssen nicht die Oatmeals mit Früchten sein.
Die sind super gesund, die Oatmeals, und die Haferflocken haben, ist ein super Food, hat super viel Nährstoffe und so, aber jemand, der einen sparsamen Stoffwechsel hat, will ja die Energie reinkriegen und nicht rauskriegen. Die Haferflocken haben sehr viel Ballaststoffe und Ballaststoffe werden ausgeschieden. Aber trotzdem habe ich die Haferflocken drin. Zum Beispiel dürfen meine Patienten nie wieder nüchtern aus dem Haus gehen. Manche gehen natürlich auch um 5 aus dem Haus, arbeiten sehr früh. Dann können sie sehr gerne Haferflocken essen, um sich dran zu gewöhnen. Ja? Oder sie können, wenn ich sage, essen sie 150 Gramm Brot oder 200 Gramm Brot morgens, können sie auch 80 Gramm Haferflocken essen und 120 Gramm Brot. Man darf nicht vergessen, die Haferflocken machen sehr satt, weil sie ja im Magen noch mal aufgehen. Aber Menschen, die eh zu wenig essen, die will ich ja gar nicht satt kriegen, die will ich vollgestopft kriegen morgens. Und deswegen auch da machen wir wirklich unsere Unterschiede. Man muss es einfach so sagen. Ja, weil eine gesunde Ernährung ist natürlich essentiell für die Versorgung des Stoffwechsels. Wer sich gesund und ausgewogen ernährt, der ist auch sehr gut zu seinem Kopf und der ist natürlich auch zu den Organen, Haut, also alles, was versorgt werden muss. Ich wehre mich nur dagegen, dass man jedes Problem mit der Ernährung lösen will, was bereits entstanden ist. Ja, weil Stress ist der viel größere Dickmacher als die Schokolade.
Leider ja, das hört man auch immer wieder.
Genau, Schlafstörungen, permanenter mentaler Stress, unglücklich sein, das sind hauptsächlich die Stoffwechselkiller. Und das kann ich natürlich nicht mit Hülsenfrüchten korrigieren. Dankbarkeit oder Entspannung kann ich nicht schlucken. Da muss man mit anderen Sachen rangehen. Trotzdem ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung super wichtig. Aber man darf auch nicht vergessen, es muss ja irgendwie auch die Geschmacksrichtung der Menschen treffen. Na klar kann ich jemandem mal Shakes für ein halbes Jahr geben. Wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann trinkt er die von morgens bis abends. Aber irgendwann kann er sie nicht mehr sehen und zwar nie wieder in seinem Leben. Und dann hat er verloren. Das heißt, insofern lasse ich meinen Patienten schon morgens die Wahl, ob sie Käse aufs Brot machen, Butter, Frischkäse, Ei, Spiegelei. Ich empfehle schon Gemüse, Obst, auch Milchprodukte, fermentierte Produkte. Ja, aber ansonsten muss eine Entscheidung da sein. Wenn ich gerne Käse esse, esse ich Käse. Wer auch mal gerne eine Leberwurststulle isst, weil er auch so erzogen und konditioniert wurde, dann gerne morgens.
Wie sieht's mittags aus, Daniela?
Mittags geht's mir darum, wenn der Stoffwechsel nicht mehr 100% funktioniert, dass man rechtzeitig und regelmäßig Mittag isst. Sozusagen, wenn man dick ist und trotz Intervallfasten nicht mehr abnimmt, bedeutet es ja, dass mein Körper in den 16, 18 Stunden, die ich nichts esse, nicht mehr mein Fett hernimmt. Sonst würde ich ja abnehmen. Also sage ich immer zu meinen Patienten, ihr Körper geht nicht mehr in Vorleistung. Das heißt, sie müssen ihm Geld auf den Tisch legen, damit er was tut. Wenn ihm dann 50 Euro fehlen, ja, oder 50 Kalorien, dann ist er auch bereit, die wieder von der Bank zu nehmen. Er will einfach nur das Gefühl haben, dass die Zahlung sozusagen, das Einkommen wieder regelmäßig kommt. Deswegen empfehle ich Menschen mit Übergewicht bis 14 Uhr. Wir reden jetzt nicht von Menschen, die im Schichtdienst arbeiten. Das ist schon sehr tricky, ja. Bis 14 Uhr kohlenhydratreiches Mittagessen. Und da sage ich gerne zweimal in der Woche auch die Nudeln, auch die Hartweizennudeln, italienisch, wenn man sie gut mit Gemüse mischt. Wenn man vorher vielleicht einen gemischten Salat isst, dann auch gerne Spaghetti Bolognese. Ich würde jetzt die Nudeln nicht fünfmal die Woche nehmen, ja, aber zwei, dreimal die Woche.
Das heißt, es könnte auch Reis sein,
Reis, Kartoffeln, Kartoffelsalat, Nudelsalat. Oh, ich habe noch was. Das ist sehr überzeugend. Also, selbst das...
Das klingt nach einem Teaser.
Das ist jetzt einfach mal nur eine Zahl, okay? Aber vielleicht verdeutlicht das. Selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, okay, jetzt zitiere ich mal auf höchst seriöser Ebene, empfiehlt ja am Tage eine Kohlenhydratmenge von 50-60% deines Verbrauches.
Oh, das ist viel.
Ja, aber das kannst du nachlesen. Ja, das hat nicht die Kielkowski jetzt sich ausgedacht, sondern das wird empfohlen. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, ein Mensch verbraucht 2000 Kalorien am Tag. Einfach nur wegen der Einfachheit. 2000 Kalorien, gehen wir jetzt mal davon aus, 50% Kohlenhydrate, heißt 1000 Kalorien sollte er an Kohlenhydraten essen. Ein Gramm Kohlenhydrate hat 4 Kalorien. Also teilen wir jetzt mal die 1000 Kalorien durch 4. Bleiben 250 Gramm Kohlenhydrate übrig. So, jetzt denkt man, boah, 250 Gramm Kartoffeln sind 250 Gramm Kohlenhydrate. No. 150 Gramm Brot sind gerade mal um die 100 bis 110 Gramm Kohlenhydrate. 300 Gramm gekochte Kartoffeln haben ungefähr 55 Gramm Kohlenhydrate. Da wären wir also bei 165. 200 Gramm gekochte Nudeln Reis liegen ungefähr bei 70, 75 Gramm. Also du siehst, um diese 250 Gramm Kohlenhydrate voll zu kriegen, wie viel ich eigentlich essen müsste. Und jetzt denk mal darüber nach, wie wenig Menschen die Kohlenhydrate essen, wenn sie Angst haben, zu dick zu werden. Jetzt würde wieder irgendein Kollege dazwischen schreien und sagen, ja, aber der Körper kann auch aus Fettzucker herstellen. Stimmt, aber nicht, wenn ich ein Gewichtsproblem habe. Adipositas ist nämlich kein Schimpfwort, sondern heißt übersetzt pathologische Fettspeicherkrankheit. Und wer davon ausgeht, dass unser Körperfett nicht ein selbstständiges Organ ist, der hat die Biochemie nicht begriffen. Unser Fett ist ja nichts, was irgendwie die Natur an uns rangeklatscht hat, was kein Mensch braucht, sondern was irgendwie danach schreit, immer abgebaut zu werden. Unser Fett ist ein funktionierendes Organ, was auch Vitamine mit herstellt, was wir für unsere Zellwände brauchen, für alle möglichen Synthesewege brauchen. Das ist überlebenswichtig. Und auch ein Fettgewebe kann erkranken. Es kann sich genauso umbauen, wie sich Narbengewebe bildet, wenn eine Narbe nicht richtig verheilt. Dann kann der Körper aus diesem Bereich gar keine Fettsäuren mehr mobilisieren. Das heißt, es gibt Menschen, die haben so viel Körperfett und können gar nicht mehr abnehmen, weil das Fett an sich so erkrankt und verändert ist, dass es als Energiereserve gar nicht mehr zur Verfügung steht. Und dann so pauschal von hinten durch die Brust schießen, aus Fett kann Zucker hergestellt werden. Danke.
Ganzheitlich halt immer nicht so einfach, ne? Genau, also wie du sagst, da ganz
und
viele...
Und sehr differenziert.
Sehr differenziert, genau. Lasst uns hier einen kurzen Break machen. Wenn wir über unsere Haut sprechen, dann kennt jeder diese Situation. Du hast ein wichtiges Date, bist auf einem tollen Event eingeladen oder der neue Job steht an und zack, genau dann kündigt sich so ein nerviger, fieser Pickel an. Klassiker, oder? Da kommt unser heutiger Podcast-Partner ins Spiel. Neutrogena hat eine SOS-Lösung entwickelt, auf die du dich verlassen kannst. Die Anti-Pickel Plus Patches. Die sind super dünn, wirken schnell und es gibt sie ab sofort im Handel. Und sie sind übrigens schon die Nummer 1 unter den Pickel-Patches, die Dermatologinnen und Dermatologen in den USA empfehlen. Sie saugen die Unreinheiten so richtig schön auf und helfen wissenschaftlich belegt, die Größe von Pickeln schon nach der ersten Anwendung zu reduzieren. Also, wie funktioniert's? Patch auf gereinigter, trockener Haut aufkleben, dann über Nacht drauflassen, mindestens ja, so 8 Stunden. Das Patch wird dann weiß und dann siehst du, es hat gearbeitet. Und last but not least, morgens wieder abziehen und staunen. Das Beste, die Patches helfen nicht nur gegen Pickel selbst, sondern schützen auch davor, dass ja wir dran rumdrücken und damit beugen sie eben auch lästigen Pickelmalen vor. Also eine Win-Win-Situation für alle. Probier's doch gerne mal aus und sag den Bad Skin Days endlich Bye-Bye. Mehr Infos zu den ultradünnen Anti-Pickel-Plus-Patches von Neutrogena, den Expertinnen und Experten für unreine Haut, gibt's wie immer bei uns in den Shownotes. Und sag mal, Daniela, was ich jetzt noch spannend finde, weil wir ja sagen, zum Frühstück und morgens, der Körper braucht Energie und das ist abends auch wieder weg. Die große Frage, die ja oft im Raum steht oder der große Mythos ist ja auch abends auf gar keinen Fall Kohlenhydrate, weil da braucht man ja keine Energie mehr und die setzt sich ja dann auf die Hüften.
Ist das ja, so? Das stimmt so auch nicht.
Ja, habe ich mir fast gedacht.
Ja, also ich meine jetzt, schau mal, nehmen wir mal an, ein Mann, und ich habe sie wirklich jeden Tag hier, hat einen Grundverbrauch von 2500 Kalorien. Grundverbrauch bedeutet immer, die liegen 24 Stunden, würden sie bewegungslos liegen. Ja, da wackeln die noch nicht mal mit einem großen Zeh.
Kommt ja noch viel mehr drauf.
Ja, ja, das heißt, was würde dieser Mann verbrauchen, wenn er 24 Stunden ruhig liegen würde? Was kostet diesen Körper das Leben an Energie, nur um das, was lebt, in Ruhe gut zu versorgen? Wie soll der denn 3.500 Kalorien oder 3.000 oder teilweise 4.000 Kalorien im Vollzeitjob morgen zum Mittagessen?
Das heißt, man kann es auch quasi aufschieben, also wenn man es tagsüber nicht geschafft hat.
Genau, wenn Menschen kein Übergewicht haben, sowieso, die essen morgens, mittags, abends und viele schlanke Menschen essen ja vernünftig. Aber viele Menschen essen eben tagsüber gar nichts oder sehr unregelmäßig und dann abends die Hauptmahlzeit und danach sagt das Gehirn so, jetzt 20 Uhr, Stress ist vorbei, du sitzt hier auf dem Sofa, jetzt will ich auch noch die Schokolade, jetzt will ich auch noch die Gummibärchen und jetzt will ich auch noch den Likör haben. Und das ist falsch. Aber wenn ich morgens und mittags richtig esse, dann gebe ich meinen Patienten irgendwann, wenn das Gewicht erstmal stabil ist, auch mindestens 3-mal in der Woche oder jeden zweiten Tag abends die Kohlenhydrate dazu. Bis zu 200 Gramm gekochte. Manchmal nur 100, 200. Kommt immer drauf an, wie groß der Mensch
ist. Welche?
Ja, auch Brot, Kartoffeln, auch mal die Pasta, auch mal Reis als Sushi-Portion. Aber es ist maximal die Hälfte von dem, was ich mittags empfehle. Und wenn ein Mensch abnehmen will, will ich ja schon auch Verbrennungsfenster schaffen sozusagen. Wann muss der Körper mal auf die Reserven? Und deswegen sage ich immer so Pi mal Daumen jeden zweiten Tag. Aber der Punkt ist einfach, Jennifer, ein Körper muss auch abends Kohlenhydrate tolerieren, ohne gleich zuzunehmen. Weil wir leben überhaupt nicht so, dass man den Rest seines Lebens abends keine Kohlenhydrate essen kann. Wenn der Körper daran aber gar nicht gewohnt ist und er kriegt sie dann mal, dann speichert er sie möglicherweise viel schneller als zusätzliche Reserve ab. Bei uns in der Praxis ist es so, also ich habe auch Patienten, denen ich wirklich nicht helfen kann. Wir können erstaunlich vielen Patienten helfen. Wir liegen wirklich bei unserer Quote zwischen 85% und 92%. Wir haben es wirklich ausgerechnet. Aber es gibt eben auch die 8-10%, denen wir nicht helfen können. Und das sind nicht nur Menschen, die nicht bereit sind, ihr Leben zu verändern, natürlich auch, sondern auch Menschen, die wirklich einen Stoffwechsel haben, wo erstmal gar nichts mehr geht oder die so in einer Stressphase ihres Lebens sind, dass der Körper nicht 1 Gramm Fett hergibt. Da versuchen wir, das Gewicht erstmal stabil zu halten, bis sich auch die persönliche Situation wieder geändert hat. Und dann darf man auch nicht vergessen, das, was wir machen, zahlt die Krankenkasse nicht. Und manche Menschen brauchen einfach 1-2 Jahre Zeit, um ihren Stoffwechsel wieder zum Laufen zu bekommen. Und das ist dann mitunter gar nicht bezahlbar. Ja, und wir unterscheiden ganz klar. Entweder lebst du so, dass dein Gewicht stabil ist, oder wir gehen in eine Abnehmphase. Aber wer permanent in einer Abnehmphase ist, der schrottet seinen Stoffwechsel. Das heißt, man muss wirklich unterscheiden, halte ich jetzt mein Gewicht? Das muss man auch erstmal lernen. Oder nehme ich ab? Und die Phasen sollten sich abwechseln. Und ich sollte nicht ständig in dem Modus sein, ich muss eigentlich abnehmen, aber heute ist die Party.
Das macht auch nicht glücklich. Es
holt einen auch aus diesem Körperstress nicht raus.
Ich sage auch immer, wir sind ja beim Beauty-Podcast und immer geht's auch drum, was macht schön. Ich sage auch immer, auch Essen macht schön, ja, weil es auch einfach was Schönes ist, was Geselliges ist. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, das ganze Thema Gehirn, wenn man immer nur die ganze Zeit bei allem auch überlegt, ja, darf ich jetzt in dieses Sahnetörtchen mal reinbeißen oder nicht? Und man verkneift sich, das kennt ihr ja auch, da wird man auch so... Also ich denke die ganze Zeit nur, warum habe ich das jetzt nicht gegessen? Ich will das jetzt, aber ich will diese Zimtschnecke jetzt haben. So, da beschäftige ich mich so viel damit. Hätte ich einfach mal reingebissen, wäre es gut gewesen. So.
Und andere sagen, jetzt nehme ich die mal, gehen am nächsten Morgen auf die Waage, haben 200 Gramm mehr und verfallen schon wieder in den absoluten körperlichen und geistigen Stress. Und das Interessante ist, weil du auch sagst, Essen macht schön. Ich habe ja wirklich am Tag bis zu 40, 50 Patienten. Ja, und die sitzen dann wirklich hier und das Erste, was sie nach 4 Wochen richtigem Essen sagen, obwohl noch kein Gewicht runtergegangen ist, aber auch zu 99% kein Gewicht hochgegangen ist, dass sie sagen, mir geht's richtig gut. Ich habe viel mehr Energie, ich habe Kraft, ich komme nicht mehr abends so gereizt und fertig nach Hause. Ich habe keinen Heißhunger mehr, meine Gelenkschmerzen sind besser, meine Migräne ist besser, mein Reizdarmsyndrom ist weg oder ich kann wieder aufs Klo gehen. Was ich vorher nur noch unter Verstopfung 3-mal die Woche, weil ein Stoffwechsel kann überleben, wenn man nur 3-mal in der Woche aufs Klo gehen kann sozusagen. Ja, all die Dinge werden runterkorrigiert.
Mhm, auf Sparflamme. Passend zum Beauty-Podcast an jeder, welche Kohlenhydrate machen uns denn schön?
Also grundsätzlich ist es ja so, auch da muss ich wieder sagen, es gibt keinen wissenschaftlichen wirklich kausalen Beweis. Wir haben ganz viele Beobachtungsstudien, wir haben viele Hypothesen, aber auch ich muss mich ja in meiner Arbeit an etwas orientieren. Und insofern ist es schon so, dass es die komplexen Kohlenhydrate sind, die mit einem sehr guten Vollkornanteil.
Was sind komplexe Kohlenhydrate?
Komplexe Kohlenhydrate sind, die nicht gleich so 1:1 in die Darmschleimhaut gehen, so wie die reine Glucose, weil die Haut...
So zum Beispiel?
Na, Süßigkeiten, der reine Zucker, Haushaltszucker. Mhm. Ja, am Ende landet im Gehirn immer die Glucose. Aber die muss dann auch erstmal hergestellt werden. Das heißt, komplexe Kohlenhydrate werden dann im Darm erstmal aufgespalten. Sie werden langsamer resorbiert, sodass der Blutzuckerspiegel, der von der Ernährung gesteuert wird, eben langsam sich aufbaut und nicht immer so einen riesen Peak hat, dann ganz viel Insulin ausgeschüttet wird und dann das erstmal in die Muskeln und ins Fett verschoben wird. Also Vollkorngetreide, lieber die Pellkartoffeln statt die Salzkartoffeln, kann man sich auch bildlich vorstellen. Die Salzkartoffel ist so weiß grisselig, da sind die Ballaststoffe sozusagen zerkocht und die reine Stärke, der reine Zucker, das so sieht die Salzkartoffel ja auch aus, so grisselig. Mhm. Während man sich jetzt die Pellkartoffel vorstellt, dann ist die ja weiß, fest und saftig.
Knackig.
Genau, da sind die Ballaststoffe eben noch drin. Und in diesen Ballaststoffen schlummert die Stärke und diese Stärke wird zu einem guten Teil eben wieder ausgeschieden. Das sind so diese Tricks. Ja, oder die Nudeln eben nicht so mega weich kochen, sondern die aus Hartweizengrieß al dente gekocht, so wie sie die Italiener auch essen.
Wie die Italiener.
Genau. Und Getreideflocken natürlich. Auch die Hülsenfrüchte haben sehr gute Kohlenhydrate. Reis gibt's ja auch in unterschiedlichen Sorten. Der Milchreis, den man halt so richtig weich kocht, da ist dasselbe wie mit den Salzkartoffeln. Aber grundsätzlich kann man das alles mal essen. Aber wenn man sagt, ich möchte auf eine ausgewogene Ernährung achten, dann würde ich sagen, wann immer ich Pellkartoffeln bekomme, sollte ich Pellkartoffeln essen. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich mal Kartoffelstampf esse oder mal die Salzkartoffeln bekomme, weil ich eingeladen bin. Wichtig finde ich immer nur, dass ich das meiste morgens esse, mittags, abends das wenigste. Das Schöne ist, wenn ich richtig frühstücke, richtig Mittag esse und mein Gehirn ist bezahlt, dann bin ich am Abend auch viel freier in meiner Entscheidung. Weil Essen hat ja was, wie du sagst, auch mit Qualität zu tun und nicht mit Quantität.
Absolut.
Ja, wenn ich dann abends eingeladen bin, dann esse ich halt nicht den Riesenteller, aber ich esse das, was der Gastgeber gekocht hat, halt in einer überschaubaren Portion. Dann empfehle ich auch nicht, jeden Morgen auf die Waage zu krabbeln. Das ist ja echt bescheuert. Da kann man sich ja auch jeden
ich
Tag...
Ich habe gar keine Waage.
Super. Kann man sich ja jeden Tag vom Spiegel selber eine runterhauen, sondern ich empfehle praktisch immer einmal in der Woche, derselbe Wochentag. Am Ende muss das Gehirn, der Körper runterkommen, entspannt sein, sich auch mal langweilen und viel Freude empfinden.
Das hast du schön gesagt. Viel Freude gibt's auch bei den Rezepten zum Beispiel in deinem Buch, die Stoffwechselrevolution. Ich glaube, um die 70 sind es natürlich alles schön, auch mit Kohlenhydraten. Hast du denn ein Lieblingsrezept, was du uns vielleicht nennen kannst, ohne dass du jetzt alle Rezepte im Kopf hast, das besonders stoffwechselanregend ist, jetzt vielleicht auch schön für den Sommer?
Ja, zum Beispiel gibt's dort, also ich habe die Rezepte nicht gemacht, das war die wunderbare Bettina Mattei. Die Rezeptautorin, die hat schon ganz viele Bestseller gemacht, ganz wunderbare Frau aus Hamburg, muss ich an der Stelle mal sagen, ja, weil das würde mich mit fremden Federn schmücken, ganz großartig. Und ich habe ein Lieblingsrezept, das ist dann doch der grüne Spargel mit dem Lachs und der Himbeer-Vinaigrette. Das ist auch für die Reduktionsphase gemacht, die in den Büchern beschrieben wurde. Aber die kann man ja natürlich, kann man das ja auch mit Kartoffeln etc.
pimpen.
Genau. Dann mag ich die Bowls, die da drin sind. Und ich mag auch die Shakes aus Buttermilch und Kefir und so. Also am Ende sind es wirklich alles super, super gesunde Nahrungsmittel.
Sehr abwechslungsreich auch.
Sehr,
ne?
Sehr abwechslungsreich. Ich bekomme auch wirklich täglich sehr lange Mails von Menschen, die noch nie in unserer Praxis waren und die mit diesem Buch wirklich ein Wohlbefinden zurückbekommen haben, auch wenn sie erstmal gar nicht abgenommen haben. Andere schreiben, Mensch, ich habe schon abgenommen damit und so. Das ist schon irgendwie toll.
Das ist auch schön, wenn man für seine Arbeit auch ein positives Feedback bekommt, Daniela. Aber ich bin mir sicher, auch bei euren Patienten, denen ihr helfen konntet, bis zu 92%, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, da bekommt ihr auch sehr viel positives Feedback. Und ich freue mich, dass es Menschen gibt wie dich, die das ganze Thema einfach mal von einem anderen Blickwinkel betrachten und uns so viel spannendes Wissen geliefert haben. Vielen, vielen Dank. Es rattert alles noch in meinem Gehirn. Ich sehe auch das Gehirn jetzt ein bisschen anders.
Es verbraucht gerade ausschließlich Zucker.
Hast du mal eine Bankenlehre gemacht? Da habe ich mich die ganze
Zeit
gemacht.
Nein, das habe ich nicht.
Aber der Vergleich ist super.
Ja, also das habe ich nicht. Und vielleicht will ich nur noch als Letztes sagen, es ist ja so, dass sich unser Land, unsere Gesellschaft, die Welt gerade enorm verändert. Und wir werden auch in Zukunft, was unser Gesundheitssystem betrifft, doch viele Einschränkungen machen müssen und werden nicht mehr so aus dem Vollen leben können, so wie wir es lange getan haben. Und deswegen ist es mir auch ein ganz großes Anliegen, Handwerkszeug an die breite Menschenmasse zu geben, weil ich immer sage, über Bildung, über Verständnis ist man frei, seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Und deswegen möchte ich auch keine Kielkowski-Methode verkaufen sozusagen, sondern eher den Menschen ihren eigenen Stoffwechsel nahebringen, damit sie in Zukunft selber differenzierter entscheiden können, welchen Weg sie gehen. Und wir sind jetzt auch dabei, das zu digitalisieren, was wir in der Praxis machen, weil sich das auf Dauer möglicherweise auch immer weniger Menschen leisten können. Ja, das soll so wie so ein Beitrag sein, ja, dass man einfach Wissen teilt, dass man Know-how teilt und vielen Menschen davon profitieren können.
Und du machst das mit ganz viel Leidenschaft. Daniela Kikowski, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke auch.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.